Eines Nachmittags parkt Lars Håkonsson sein glänzendes Auto wieder vor seiner Lehmhütte und Hans Olofsson freut sich, ihn zu sehen. Der Entwicklungshelfer rechnet damit, dass er 2 Nächte bleiben wird und als es Abend wird, sitzen sie gemeinsam auf der Terrasse. »Warum geht man nach Afrika?«, sagt Hans Olofsson. »Ich glaube kaum, dass ein Entwicklungshelfer der richtige Ansprechpartner für deine Frage ist«, antwortet Lars Håkonsson. »Jedenfalls nicht, wenn du eine ehrliche Antwort hören möchtest.« Unter der glatten Oberfläche idealistischer Motive verbirgt sich ein Geflecht aus egoistischen und materiellen Gründen. Wenn man einen Auslandskontrakt unterzeichnet, hat man die Chance, wohlhabend zu werden und dabei auch noch ein angenehmes Leben zu führen. Der schwedische Wohlfahrtsstaat begleitet dich überall hin und übertrifft sich selbst, wenn es um hochdotierte Experten in der Entwicklungshilfe geht. Wenn du Kinder hast, sorgt der schwedische Staat für das beste Ausbildungsangebot. Du lebst in einer Randzone, in der praktisch alles möglich ist. Kaufe bei der Einreise in ein Land wie Sambia zollfrei ein Auto und verkaufe es anschließend zum Listenpreis und du hast genügend Geld zum Leben und brauchst dein Gehalt nicht anzurühren, das sich auf einem Bankkonto irgendwo auf der Welt anhäuft. Du hast ein Haus mit Pool und Bediensteten und lebst wie auf einem schwedischen Herrensitz. Ich habe ausgerechnet, dass ich in einem Monat so viel verdiene wie meine Hausangestellte in 60 Jahren. Eine Leistung, die in einem vernünftigen Verhältnis zu unserem Einkommen steht, erbringen wir auch nicht. Sollte der schwedische Steuerzahler eines Tages begreifen, wohin sein Geld fließt, wird die Regierung die nächste Wahl verlieren. Der schwedische Steuerzahler hat die Entwicklungshilfe nach vielen Jahren endlich akzeptiert. Tatsächlich ist Schweden eines der wenigen Länder in der Welt, in denen der Solidaritätsgedanke noch etwas bedeutet. Aber die Leute wollen natürlich, dass man sinnvoll mit ihren Steuergeldern umgeht, und das geschieht nur äußerst selten. Die Geschichte der schwedischen Entwicklungshilfe ist wie ein Riff, an dem zahllose Projekte Schiffbruch erlitten haben. Viele waren skandalös, einige wenige wurden von Journalisten unter die Lupe genommen und entlarvt, die meisten jedoch wurden einfach totgeschwiegen. Ich habe keine Probleme damit, das auszusprechen, denn mein Gewissen ist rein. Telekommunikationsnetze aufzubauen, ist trotz allem eine Chance, Afrika dem Rest der Welt etwas näher zu bringen. »Früher hat man Schweden das selbsternannte Gewissen der Welt genannt«, sagt Hans Olofsson von seinem Platz in der Dunkelheit aus. »Die Zeiten sind vorbei«, antwortet Lars Håkonsson. »Schweden spielte und spielt nur eine unbedeutende Rolle. Die schwedischen Gelder sind natürlich begehrt«, und unsere politische Naivität führt dazu, dass eine schier endlose Reihe schwarzer Politiker und Geschäftsleute mit Hilfe schwedischer Entwicklungshilfe große Reichtümer angehäuft hat. In Tansania habe ich mich einmal mit einem Politiker unterhalten, der seinen Rücktritt erklärt hatte und alt genug war, kein Blatt mehr vor den Mund nehmen zu müssen. Er war Besitzer eines Schlosses in Frankreich, das er zum Teil mit schwedischen Entwicklungshilfegeldern erworben hatte, die für Bewässerungsanlagen in den ärmsten Regionen seines Landes bestimmt waren. Er erzählte von einem schwedischen Verein unter den Politikern im Lande. Eine Gruppe von Menschen, die regelmäßig zusammenkamen und sich darüber austauschten, wie man Entwicklungshilfe aus Schweden am leichtesten in die eigene Tasche wirtschaften konnte. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber der Gedanke erscheint mir zumindest nicht abwegig. Der Politiker, mit dem ich über sein Schloss in Frankreich sprach, war nicht einmal besonders zynisch. In Afrika wird es als eine legitime, vermögensbildende Maßnahme gesehen, Politiker zu sein. Dass dies auf Kosten der Ärmsten, der Armen geschieht, ist ein ungeschriebenes Gesetz. »Es fällt mir schwer zu glauben, was du da sagst«, antwortet Hans Olofsson. »Und gerade dadurch ist es möglich, dass es Jahr für Jahr so weitergeht«, sagt Lars Håkonsson. Die Zustände sind so unfassbar, dass es im Grunde niemand glauben kann, geschweige denn versucht, ihnen Einhalt zu gebieten. »Eine Frage hast du mir noch nicht beantwortet«, sagt Hans Olofsson. »Warum bist du selber ins Ausland gegangen?« »Wegen einer Scheidung, die ein mentales Blutbad war«, antwortet Lars Håkonsson. »Ich wurde von meiner Frau auf die denkbar banalste Art und Weise verlassen. Sie lernte in Valencia einen spanischen Immobilienmakler kennen. Mein Leben, das bis dahin nie in Frage gestellt worden war, zerbrach in 1000 Stücke. 2 Jahre war ich wie gelähmt. Dann brach ich auf, ging fort. Mein ganzer Lebensmut war verkümmert. Wahrscheinlich wollte ich fortgehen, um zu sterben, aber ich lebe immer noch. Die beiden Mädchen, sagt Hans Olofsson. Es dauert noch ein wenig, bis ihre Ausbildungskurse beginnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ein wenig Zeit brauchen, um sich einzugewöhnen. Ich hatte vor, sie in ein paar Wochen nach Lusaka zu bringen. Es bleibt dabei, erwidert Lars Håkonsson. Sie sind mir herzlich willkommen. Ich werde auf sie aufpassen. Was beunruhigt mich nur, denkt Hans Olofsson. Irgendetwas macht mir Angst. Lars Håkonsson ist ein vertrauenswürdiger Schwede, der ehrlich genug ist zuzugeben, dass er an etwas beteiligt ist, was man getrost einen Skandal nennen kann. Ich erkenne bei ihm die typisch schwedische Hilfsbereitschaft. Dennoch gibt es da auch etwas, was mir Sorgen macht.